Hühnchen.
Hallo, ihr Zaubermäuse, und willkommen zurück zur vierten und letzten Bonusfolge unseres Bullenstadt Winterspecials. Wir sind die wilden Mädchen. Ich bin Jessie.
Und ich bin Constanze.
In den ersten drei Bonusfolgen haben wir uns intensiv mit der Teilungsgeschichte Berlins, der Subkultur- und Musikszene in West-Berlin und der Instandbesetzerszene und dem Häuserkampf auseinandergesetzt. Solltet ihr die Folgen noch nicht kennen, macht gerne nochmal drei Schritte zurück und hört sie vor dieser. In unserem letzten Teil geht es gar nicht so sehr um West-Berlin. Heute schauen wir uns die Bezirke in Ost-Berlin zur Wendezeit an und beleuchten die Hausbesetzung der linken Szene und auch der Neonazis.
Oh ja, das wird ein wilder Ritt.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Mhm.
Okay, let's go.
Okay, let's go. Während in West-Berlin der Häuserkampf vor allem die 1980er fest im Griff hatte, waren die prägenden Jahre der Hausbesetzerszene in Ost-Berlin in einer anderen Zeit verankert. Und das, obwohl auch in Ost-Berlin in den frühen 80ern jugendliche Wohnungen und Häuser besetzten. Denn auch hier herrschte trotz bezahlbarem Wohnraum ein akuter Wohnungsmangel und Subkulturen wie die Punkszene wurden von der Staatssicherheit und Volkspolizei beobachtet, da hinter ihnen konspirative, feindlich-negative Zentren vermutet wurden. Auflehnung gegen das System war in der DDR absolut keine gute Idee. Doch einige Jugendliche tun sich zusammen und besetzen leerstehende Wohnungen und Häuser, um sie zu sanieren und ein selbstbestimmtes Leben mit weit weniger Einfluss des Regimes führen zu können. Und sie wollten einen Raum, in dem sie politisch aktiv werden konnten, der nicht ein Wohnzimmer oder das Pfarrhaus ist. So versuchen Punks und Alternative in den Bezirken Prenzlauer Berg und Lichtenberg, Häuser in der Gleimstraße, der Wörterstraße und der Pfarrstraße zu besetzen. Stasi und Volkspolizei bekommen jedoch recht schnell Wind von den Besetzungen und räumen die Häuser. Erfolg hatten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die am Prenzlauer Berg das Haus in der Fährberliner Straße 7 besetzten. Mehrere Generationen von Jugendlichen ziehen ins Haus ein und später wieder aus. Einige gehen später in den Westen oder ziehen in Kommunen aufs Land. Das Gebäude war ein beliebter Raum für Bands, zum Proben, Wohnen und Kreativsein. Mitglieder der Bands Feeling B und Rosa Extra lebten und arbeiteten in der Fährberliner Straße 7. Nur eine Querstraße weiter, in der Schönhauser Allee 20, besetzte eine andere Gruppe junger Erwachsener ein gesamtes Haus direkt neben einer Polizeistation. Und sie blieben inkognito bis in die Wendezeit.
Stark.
Ja,
stark,
das war ja auch stark, richtig stark. Stark.
Direkt neben einer Polizeistation und dann einfach inkognito bleiben bis zur Wendezeit. Also ich ziehe meinen Hut.
Ich ziehe alle Hüte, die ich habe.
Ja, wirklich. Krass.
Das fand ich auch wild, als ich das gelesen habe, ja. Mit den Massenbesetzungen und Häuserkämpfen der 1980er in West-Berlin war die Hausbesetzerszene Ost-Berlins zur selben Zeit jedoch nicht vergleichbar. Dieser Zustand änderte sich jedoch schlagartig, als mit dem Mauerfall im November 1989 und der angekündigten Wiedervereinigung mehrere Dinge gleichzeitig passierten. Das SED-Regime wurde quasi über Nacht komplett aufgelöst und die Bundesländer der DDR waren in einem Machtvakuum. Gleichzeitig sind mit dem Mauerfall viele Menschen in die BRD gezogen, teilweise fluchtartig. In Ost-Berlin wurden ganze Wohnungen einfach zurückgelassen. Und damit wurde Ost-Berlin zu einem großen Spielplatz der Möglichkeiten. Allein zwischen Januar und März 1990 wurden 50 Häuser besetzt. Bis zum Sommer waren es schon 200. Am Prenzlauer Berg, in Mitte, Friedrichshain und Lichtenberg. Und die meisten Straßennamen werden euch sicher etwas sagen. Rigaer Straße 94. Noch heute ein besetztes Haus, das oft massiver Polizeigewalt ausgesetzt ist. Übrigens hat die Autorin Diana Ringelsieb in der Rigaer Straße gewohnt und sie redet über diese Zeit in der zweiten Folge ihres Podcasts Krawalle und Liebe, den ich sehr empfehlen kann, den sie zusammen mit Sabrina Waffenschmidt hat. Hört da gerne in die Folge rein, das ist wirklich mega interessant.
Ja, generell, der ganze Podcast ist ganz, ganz toll. Ich fühle mich immer super abgeholt. Und die Diana Ringelsieb hat auch die Millennial Punk Doku gemacht. Das sind ja auch mehrere Teile. Mhm. Von der fühle ich mich auch richtig abgeholt.
Zurück zu den besetzten Häusern Ost-Berlins. Die Liebigstraße 14, bekannt als Wohnprojekt Liebig 14, das nach dem Verkauf des Hauses an anonyme Aktionäre entstanden ist. Nicht zu verwechseln mit der Liebig 34, die viel später besetzt wurde. Brunnenstraße 183, eine Besetzung, die später legalisiert, im Jahr 2009 aber doch geräumt wurde, weil die Legalität angezweifelt wurde. Oder die komplette Mainzer Straße. In den Bezirken Ostberlins besetzten aber nicht nur die ansässigen OstberlinerInnen die Wohnungen und Häuser, sondern auch viele Menschen aus Westberlin und der BRD. Das Ziel der Besetzung war aber nicht, einfach für Umme irgendwo zu wohnen und sich den Bauch zu kraulen, weil ja niemand Miete verlangt. Die BesetzerInnen wollten sich gegen die Wohnungspolitik auflehnen, die leerstehenden Räume nutzen, um linkspolitisch aktiv zu sein und alternative Lebenskonzepte ausprobieren zu können. Doch mit dem Machtvakuum in der Wende erstarkte die bisher im Verborgenen gehaltene Neonazi-Szene Ostberlins. Und diese Szene griff die von linken Gruppen besetzten Häuser an. Die HausbesetzerInnen mussten sich also wehren. Um Informationen auszutauschen und sich besser zu organisieren, bildete sich im Februar 1990 ein erster Besetzerrat, über den sich bis zu 120 Häuser miteinander vernetzten. 1990 gab es ja weder das Internet noch Mobiltelefone und es brauchte eine stabile und schnelle Informationskette zwischen den Häusern. Die BesetzerInnen mussten sich aber auch physisch gegen die Nazis wehren. Sie verbarrikadierten die Eingänge, schützten Fenster mit Gittern. Einige Häuser wurden zu regelrechten Festungen, um den Angriffen der Neonazis standzuhalten. Trotz der regelmäßigen Angriffe wurden die Häuser nicht durch die Polizei geschützt. Wenn sie Glück hatten, kam am Abend zuvor ein Kommissar vorbei und warnte sie davor, dass am nächsten Tag ein rechter Mob vor der Tür stehen wird.
Ach nee, also die letzte Folge hat ja schon dazu geführt, dass nicht das alles, also diese Bullenstartfolgen, das ist also,
ja. Also die Westberliner Polizei hat mich schon wütend gemacht. Die Untätigkeit der Ostberliner ehemals Volkspolizei ist noch viel schlimmer. Das ist unfassbar. Einen besonderen Stellenwert der HausbesetzerInnen-Szene Ostberlins haben die Häuser in der Mainzer Straße in Friedrichshain. Die DDR-Regierung wollte alle Häuser der Mainzer Straße 2 bis 13 abreißen und komplett neu ersetzen. Durch den Mauerfall ist dieses Vorhaben zwar nicht umgesetzt worden, doch die Häuser standen weiterhin leer. Und so wurde nach einem Aufruf der Kirche von unten, einer oppositionellen evangelischen Gruppe der DDR, im April 1990 ein Haus nach dem anderen in der Mainzer Straße besetzt. Es bildete sich eine Gemeinde, die alternativ, emanzipiert und solidarisch miteinander leben wollte. In der Mainzer Straße entstanden mit der Besetzung ein Frauen- und Lesbenhaus, der Tuntentower, eine Bibliothek, Kneipen, Spätkäufe, Kinderspielplätze und die Volksküche. In der Mainzer Straße waren autonome und queere Aktivisti erstmals gemeinsam am selben Projekt beteiligt. Durch ihre Vielfältigkeit und das große kulturelle Angebot wurde die Mainzer Straße schnell zum Symbol der Ostberliner HausbesetzerInnenbewegung. Diese Straße war der gelebte Traum für alle, die nach Freiheit und Autonomie gesucht haben. Doch der Traum wurde nur wenige Monate später brutal zerstört. Um den Angriffen der Neonazis standzuhalten, verbarrikadierten sich auch die BewohnerInnen der Mainzer Straße mit hohen Barrikaden vor dem Haus und Falltüren im Haus. Und als ein halbes Jahr nach der Besetzung am 14. November 1990 dann die Polizei mit 3000 Beamtinnen vor der Tür stand, um zu räumen, fassten diese die Sicherheitsmaßnahmen der 500 BewohnerInnen als Angriff und Tötungsversuch auf. Zugegeben, es wurden während des Räumungsversuches von den Dächern der Mainzer Straße auch Steine, Brandsätze und Kloschüsseln auf die PolizistInnen geworfen. Und ich glaube sogar auch Gullideckel.
Das ist schon noch irgendwie beachtlich. Also vor allem die Kloschüssel und Gullideckel.
Mhm, ja. Die musst du ja auch erstmal aufs Dach kriegen.
Ja, also wer hat denn mal eben eine Kloschüssel rumstehen, die er nicht mehr braucht?
Ich nicht. Dennoch eskalierte die Situation in einem Ausmaß, das weit über die Sicherstellung der Unversehrtheit der Beamtinnen hinausging. Aktivisti und BewohnerInnen wurden mit Polizeistiefeln gegen den Kopf und schwer in den Bauch getreten. Milzrisse, Unterleibsblutung, Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen waren für viele BewohnerInnen die Folge. Und das, obwohl selbst im Polizeibericht stand, dass nur eine Person Widerstand geleistet hat. Laut den Akten verloren die PolizistInnen durch den Beschuss mit Steinen und Gegenständen die Kontrolle. Die Todesangst, die sie bei dem Einsatz empfunden haben, war sogar so schwerwiegend, dass sie nach der Räumung die Mainzer Straße sperrten und dann genau dort mit den Vorräten der BewohnerInnen erstmal ausgelassen feierten.
Alter, das ist, ja. Es ist einfach so pietätlos. Und wer kennt sie nicht, die Todesangst, bei der ich total ausgelassen feiern muss.
Ja. Also, das habe ich auch gedacht. Ich will denen nicht absprechen, dass sie Todesangst empfunden haben, als schwere Gegenstände auf sie geworfen wurden. Das möchte ich denen nicht absprechen. Aber diese Reaktion ist halt einfach. Ja. Ich habe da keine Worte für. Das ist unfassbar.
Ja, absolut. Also sehe ich auch so, ne? Ich würde jetzt auch niemandem absprechen, dass er auch nicht Angstzustände bekommt in solchen Situationen.
Mhm.
Aber dennoch ist Menschen offensichtlich ganz absichtlich verletzt wurden. Also ich meine, Milzrisse und Knochenbrüche, ne, bei Menschen, die sich nicht gewehrt, also die nicht Widerstand geleistet haben, das ist einfach nur ekelhaft. Das ist einfach abscheulich.
Ja, das war wirklich schlimm. Ich sag dir, wenn die letzte Folge dich wütend gemacht hat, diese Es ist fast schon paradox, dass die Bedrohung durch Neonazis am Ende zu einer Eskalation der Polizei gegenüber den BesetzerInnen führte. Aber nur fast und auch nur, wenn man ignoriert, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind war.
Ja.
Die Bedrohung der BewohnerInnen der besetzten Häuser durch die neofaschistische Szene barg also Gefahren auf mehreren Ebenen für die BesetzerInnen. Aber die Neonazis bedrohten nicht nur, sie besetzten auch. Im Machtvakuum der Wende waren Neonazis in der Lage, innerhalb kürzester Zeit äußerst gewaltbereite Gruppierungen zu organisieren, die sehr viel Zulauf bekamen. Von ostdeutschen Neonazis, die in den Westen geflohen waren und wieder zurückkamen, und auch westdeutschen Neonazis. Die Blindheit der Justiz und Polizei zeigte sich hier am deutlichsten. Denn es wurde nichts gesehen, nichts gehört und nichts gesagt. Kurz nach dem Mauerfall im Januar 1990 gründete sich um den Neonazi Ingo Hasselbach die Nationale Alternative NA aus ehemaligen Mitgliedern der Lichtenberger Front. Hasselbach war es auch, der mit der Idee einer Hausbesetzung um die rechte Ecke kam. Für dieses Vorhaben suchten sie sich den Bezirk Lichtenberg aus. Ein Stadtteil, in dem zu DDR-Zeiten überwiegend Strafgefangene untergebracht wurden. Viele Wohnungen standen immer mal wegen Haftstrafen leer oder weil die BewohnerInnen verschwanden. Und in diese leeren Wohnungen zogen die Nazis ein. Auch jetzt im Frühling 1990 wollten die Nazis wieder in die Häuser von Lichtenberg. Sie besetzten die Lückstraße 24 und gingen aus dieser Position in die Verhandlungen mit der Kommune. Dadurch erhielten sie ein legales Mietverhältnis in der Weidlingstraße 122 und besetzten gleichzeitig die Weidlingstraße 115 und 177 und die Lückstraße 24. In die Wohnungen zogen immer wieder einschlägige Neonazis der westdeutschen Szene aus Österreich und den USA ein. Und das sorgt im Haus auch für Konflikte zwischen den Ost- und Westnazis und es bilden sich zwei Lager.
Ich will nicht sagen, dass ich Schadenfreude empfinde, aber dennoch würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dem wäre nicht so.
Die besetzten Häuser der Weidlingsstraße wurden schließlich Ausgangspunkt rechter Angriffe. Von dort gingen immer wieder Angriffe und Anschläge auf MigrantInnen, politische GegnerInnen, besetzte Häuser und linke Kneipen aus. Und das weitestgehend unbehelligt von der Polizei. Denn die ehemalige Volkspolizei des Ostens hielt sich komplett zurück. Sie hatten weder Auftrag noch Weisungsbefugnis aus dem Westen und standen nur stumm daneben. Die Nazis mussten sich vor nichts fürchten und konnten ohne Konsequenzen alles und jeden kurz und klein hauen. Die einzigen, die sich dafür interessierten, waren JournalistInnen. Presse aus aller Welt schrieb über die Weidlingsstraße und die Nazis, die Interviews gaben, strichen pro Interview 200 bis 1000 D-Mark ein. Gewaltbereit, unbehelligt und reich. Das waren die Neonazis der Weidlingsstraße. Ich finde das so unglaublich.
Ja.
Da die Politik und Polizei nicht reagierte, formte sich schnell antifaschistischer Widerstand. Die HausbesetzerInnen der linken autonomen Häuser organisierten Aufklärungsaktionen im Weidling-Kiez und natürlich kam es auch zu Auseinandersetzungen. Die Gewalt, die die Neonazis nach außen trugen, kam nun zu ihnen zurück. Und auch die Politik konnte langsam nicht mehr wegsehen. Am 27. April 1990 stürmten Sondereinheiten der Volkspolizei, medial ganz groß inszeniert, das Haus in der Weidlingstraße 122 und fanden Waffen und Propagandamaterial. Doch das war noch nicht das Ende der Nazi-Besetzung und der Angriffe. Und so formte sich über die nächsten Wochen ein breites Berliner Bündnis, das schließlich am 24. Juni mit rund 6000 Menschen eine Großdemonstration im Bezirk der Weidlingstraße organisierte. Schon vorher wurde die Demonstration durch die Presse und Behörden diskreditiert und behindert. Der Bezirksbürgermeister wollte die Demonstrierenden möglichst weit weg von der Weidlingstraße entlang leiten. Bei der Demo selbst kam es schließlich zur Auseinandersetzung mit der Polizei vor dem Haus und die Demonstration wurde von der Presse zerrissen. 400 Radikale inszenieren blutigen Krawall. Der Widerstand hatte keinen Erfolg und der Weidling-Kiez blieb bestehen. Die NA selbst löste sich Mitte der 1990er Jahre auf. Die inneren Konflikte um die Homosexualität eines Mitgliedes und Aktivitäten über Berlin hinaus zerbrachen die Organisation und so wurde das Haus in der Weidlingstraße 122 aufgegeben.
Alter, ich fasse das gerade nicht. Konflikte um die Homosexualität eines Mitgliedes. Also erstens eines Mitgliedes und auch wenn es nur ein Mitglied ist, aber ich meine, für uns ist das ja überhaupt nicht diskutier- und verhandelbar. Homosexualität ist in dieser Szene natürlich irgendwie ein Thema, aber wie absurd das ist, wegen einer Person, die, also weiß ich nicht, was die sich dann da vorgestellt haben. Und natürlich auch Aktivitäten über Berlin hinaus, ja. Aber dass das Schlüsselmomente sind, die sowas zum Fallen bringen, ich fasse es einfach immer wieder nicht.
Ja, es gab wohl auch Diskussionen darum, ob man sich jetzt nur auf Berlin konzentriert oder über Berlin hinaus dann irgendwelche Aktivitäten, Angriffe wahrscheinlich auch macht. Und die einen wollten halt das, die anderen das. Und darüber ist es dann irgendwie auch so kaputt gegangen. Was ich sehr bemerkenswert und das meine ich nicht im positiven Sinne finde, ist, dass es ein Neonazi-Haus gab, das besetzt war und die Polizei kriegt es nicht geschissen, das zu räumen. Und demgegenüber stehen so viele linke Häuser, die komplett gestürmt und zerprügelt werden.
Ja.
Also diese Weidlingstraße 122, die gibt es ja nur nicht mehr, weil die Organisation sich selbst aufgelöst hat, weil die es nicht geschissen gekriegen haben.
Ja, also das ist auch so ein Punkt. Und ja, da zeigt sich halt wieder, wo Prioritäten liegen, beziehungsweise wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo eben kein Wille ist, da ist anscheinend auch kein Weg. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich grundlegend finde, dass wie diese Häuser geräumt sind, dass das eben auch anderen Menschen widerfahren sollte, unabhängig ihrer menschenverachtenden Ideologie.
Ja.
Also ne, auch die haben ja das nicht verdient, so brutalst aus diesen Häusern gerissen zu werden und am Ende Knochenbrüche und Milzrisse und keine Gehirnerschütterung zu haben. Das heiße ich auch nicht gut. Aber nichts zu tun heiße ich eben erst recht nicht gut.
Oh ja, ja.
So, und ich bin mir relativ sicher, dass wenn die Polizei dort etwas ernsthaft versucht hätte, nämlich mit der gleichen Vehemenz wie bei linken besetzten Häusern, dass die sich nicht widerstandslos dem hingegeben hätten. Ich glaube, das wäre noch mal ganz anders eskaliert.
Das glaube ich tatsächlich auch, ja.
Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, ob die Bullerei deswegen nicht geräumt hat, weil sie selber Schiss hatten, oder ob sie es halt nicht gemacht haben, weil ja,
weil es ihnen egal war.
Ja, weil es ihnen egal war oder weil das ja vielleicht auch einfach gar nicht so schlimm war. Und manche mit dieser Einstellung vielleicht auch gar nicht so dolle Probleme hatten.
Ja, vielleicht. Das Haus in der Weidlingstraße 122 wurde aufgegeben, doch die Neonazis blieben im Kiez. Es kam auch nach der Selbsträumung der Weidlingstraße im Kiez immer wieder zu rassistischen Angriffen auf MigrantInnen und PolitikerInnen. Bis in die 2000er hatten Neonazis den Kiez um die Weidlingstraße mit Nazi-WGs fest im Griff. Antifaschistischer Widerstand in Lichtenberg und politische Entscheidungen zum Verbot der Organisationen, die sich in den Nazi-WGs eingenistet hatten, zeigten jedoch in den späten 2000ern endlich Wirkung. Die Nazis sind zwar nie ganz verschwunden, doch die übermächtige Bedrohung und Gewalt, die den Kiez um die Weidlingstraße in Atem hielt, hörte irgendwann auf. Die Sonderrolle Berlins von Kriegsende bis zur Wende zeigt bis heute ihre Nachwirkungen. Darin, wie die Stadt aufgebaut ist, wie Subkulturen entstehen und existieren, wie Wohnraum verteidigt wird und darin, wie Gemeinschaften zusammenhalten. Wenn wir auf ihre Geschichte schauen, ergibt diese Stadt jetzt so viel mehr Sinn. Wir hoffen, ihr habt Berlin in den letzten Folgen neu kennengelernt und vielleicht betrachtet ihr die Stadt ab jetzt mit anderen Augen. Wir tun es auf jeden Fall. Und damit beenden wir unsere Thementage rund um West-Berlin.
Und vor allem, was wir ja zum Beispiel auch alles nicht hatten, ist diese ganze Szene rund um Berliner Techno, die ja durchaus in den 80ern schon gestartet ist und wo es ja auch als Subkultur schon Verbandelungen gab. Also ich sag da nur irgendwie Dr. Motte, der ja meines Erachtens nach auch mal irgendwie Roadie bei den Ärzten war in den 80ern und wie das alles so entstanden ist. Das greift natürlich dann auch viel mehr in die 90er, klar. Mhm. Aber so Thema Love Parade und so, das war ja noch vor Mauerfall. Und da bin ich auch gespannt, wird's bestimmt auch irgendeine Folge, irgendeinen Song, irgendwas geben, wo wir das mal gut aufgreifen können. Und da freue ich mich auch schon drauf.
Bestimmt, ja, da freue ich mich auch schon drauf.
Aber ich wollte das jetzt irgendwie so, auch wenn das jetzt nicht unbedingt zum Thema dieser Folge gepasst hat, nochmal erwähnen, weil ich das natürlich in der Folge zur Musik und Subkultur außen vor gelassen habe, weil das hat zwar so da seine Anfänge, aber das, sage ich jetzt mal, worauf wir ja den Blick hatten, war ja schon was anderes und da wirkte das halt auch nicht so ganz passend. Vergessen ist es aber nicht. Also nur weil das jetzt nicht primär das Augenmerk war, gehört es natürlich trotzdem dazu, aber hat eben woanders seinen Platz. Irgendwann mal.
Ja, Berlin hat noch so viel mehr zu bieten. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich so viel gemacht und ich habe immer noch das Gefühl, dass wir nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. So ein ganz bisschen.
Ja, total. Was ich noch mal empfehlen wollte, es gibt auf jeden Fall das Kreuzberg-Museum. Und in dem Kreuzberg-Museum war früher eine Dauerausstellung zu besetzten Häusern. Allerdings auch nicht nur in Kreuzberg, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und die ist nicht mehr. Es gibt jetzt so eine kleine Mini-Ausstellung zu besetzten Häusern und wie das so entstanden ist. Aber die große Hauptausstellung, die ist jetzt tatsächlich, handelt von MigrantInnen in dieser ganzen Hausbesetzer-Szene.
Ja.
Ich bin da auch mal so kurz durch. Ich habe mir das angeschaut, um natürlich irgendwie so ein bisschen Sachen da auch schon mal anzulesen und dir auch ein bisschen was zuzuarbeiten. Das war ganz interessant. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Das ist kostenlos.
Ja, die haben auch ein ganz tolles digitales Archiv. Also wenn man das Museum Kreuzberg, heißt es, glaube ich. Genau, wenn man danach sucht und dann auch so Hausbesetzer in Szene und so, die haben ein ganz tolles digitales Archiv, wo auch es gab so eine InstandbesetzerInnen-Zeitschrift, die rausgegeben wurde, wo halt immer so wochenaktuell über die ganze Lage berichtet wurde. Die gab es in den 80ern überwiegend. Ich habe da auch mal so digital durch so ein paar Zeitschriften durchgeblättert. Das war mega interessant. Und eben auch andere Zeitschriften, Baupläne, irgendwelche Studien, die gemacht wurden zur Bürgerbeteiligung und so. Da gibt es so viel Kram, den man sich angucken kann. Das ist richtig, richtig gut.
Ja, und an der Stelle möchte ich auch noch mal lieben Dank sagen an die liebe Siggi. Mhm. Ohne die wir nämlich gar nichts von dem Museum erfahren hätten. Und die ja da auch dir so ein bisschen Sachen schon mal so zugearbeitet hat oder auch zukommen lassen hat für den Start, weil das ist ja auch so ein, also Besetzer-Szene da in Berlin ist ja auch so ein Gefühl zum Fass ohne Boden, ne? Also kannst du dich ja total drin verlieren.
Ja, voll. Es ist ja immer noch ein riesiges Thema für Berlin. Und ich wollte auf jeden Fall auch noch mal ganz lieb Danke sagen, weil ich glaube, ohne Siggi wäre ich nicht auf das Haus in der Weidlingstraße 122 gekommen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Beispiel dafür, wie Neonazis linke Strategien für sich selbst nutzen.
Ja, und das ist ja zum einen kein neues Phänomen und das sehen wir auch heute bei so Aktionen wie der identitären Bewegung, die ja durchaus medienwirksame Aktionsformen nachahmen, wie sie sonst eher aus der linken Szene bekannt waren. Große Banner, Bengalos, schnelle Schnitte, alles ganz modern und hip und geht auch weiter über Klamotten etc. Also das ist ja...
nichts Neues.
Nee, die können sich ja anscheinend auch nichts selber ausdenken.
Nö.
Außer absoluten Bullshit.
Was sie sich öfter mal selber ausdenken könnten, wäre, sich einfach in inneren Konflikten gegenseitig so zu zerfleischen, auf Grundlage von eigentlich nichts, dass sie sich auflösen. Das wünsche ich mir öfter.
Ja, und das war hier unser Themen-Special und irgendwie war es schön, ganz schön anstrengend.
Ja.
Also die Recherche war schon nicht ohne, aber ich mache das auch gern, mich da drin zu verlieren. Und ja, ich bin auch gespannt, wie euch das so gefallen hat. Lasst uns das doch gerne wissen. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock, sowas mit uns nochmal zu erleben. Lasst uns das wissen, ob ihr da nochmal Bock drauf habt. Und wir schauen, wo das für uns so passt und wie wir das einrichten können. Und also das ist jetzt natürlich erstmal eine Ausnahme gewesen, weil das Pensum schaffen wir jetzt natürlich auch nicht jedes Mal. Das braucht viel Vorbereitungszeit. Aber ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, haben wir je nach Themen und Ideen auch einfach Bock drauf.
Ja, also so anstrengend das auch war, ich habe diese Recherche sehr geliebt. Ich habe dir auch zwischendurch geschrieben, ich hänge in diesem Kreuzberg-Museum fest, in diesem Online-Archiv und ich würde am liebsten Historikerin werden, weil ich will einfach nur alles lesen.
So ähnlich ging es mir auch mit der Teilungsgeschichte und auch der Musikszene. Wir werden mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie wir das am besten machen. Also ich habe auf jeden Fall furchtbar viele Quellen, wie wir das eigentlich zur Verfügung stellen und wo man das alles abrufen kann.
Ja, vielleicht wird es einfach ein Google-Dokument, wo alle Quellen für jeden Teil zusammen drin sind. Und dann hauen wir den Link einfach in die Folgenbeschreibung.
Das klingt total simpel und praktikabel.
Das haben wir auch schon mal gemacht.
Ja, ich, mein Gott, das ist 3.46 Uhr.
Ja.
Ne? Also mein Gehirn ist auf jeden Fall matsch und ich freue mich jetzt aufs Bett.
Same, same, no difference. Und damit sagen wir gute Nacht. Ihr müsst jetzt gar nicht mehr so lange bis zur nächsten regulären Folge warten. Ich glaube, das ist doch schön. Noch dreimal schlafen, dann sind wir wieder da.
Wieder da.
Und bis dahin, macht euch noch ein paar schöne Resttage. Hört einfach alle Folgen nochmal. Und damit verabschiede ich mich für heute. Macht's gut.
Ja, dann bis in 3 Tagen oder so.
Tschüss.
Tschüss.